Halleluja! Also, es geht weiter und wir sind im Pfingstfest unterwegs. Heute ist der 21. Februar, Folge 8 unseres Weges durch die Tagebücher der Apostel. Und Pfingsten, da entstand die erste große christliche Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt ist natürlich die wichtige Frage, ist das, was da entstanden ist, ist das eigentlich nur ein Strohfeuer gewesen? Ich möchte mit dir heute Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 angucken und ich lese erstmal. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ihr Lieben, wenn so gewaltige, begeisternde Aufbrüche passieren wie damals zu Pfingsten, wo in Jerusalem auf einen Schlag 3000 Leute zum Glauben kamen, ihr Leben also für Jesus öffneten und sich taufen ließen, da denkt man, na, die Gefahr ist aber auch nahe, dass das nur ein Strohfeuer ist. Also, dass die Leute begeistert sind und dann, was soll da draus werden? Sind die im halben Jahr noch dabei, in einem Jahr? Oder sind sie alle schon wieder vom Glauben abgekommen. Kann man bei so vielen Leuten über so hauptsolide nacharbeiten? Ich meine, das ist ja erstaunlich. 3000 Leute, die musst du erstmal weitergeben, worum es geht im Glauben. Also die haben ja nur einen Funken verstanden und jetzt muss es irgendwie ja nüchtern weitergehen. Und da heißt es hier in der Apostelgeschichte 2, sie blieben aber beständig. Das kennzeichnet die Gemeinde, dass das, was sie taten, beharrlich, regelmäßig war. Also, das ist ein Kennzeichen von echtem Leben. Alles, was wir zum Leben brauchen, das brauchen wir regelmäßig. Wir atmen ja auch regelmäßig. Wir essen regelmäßig in kleinen Portionen. Nur der Luxus, den macht man unregelmäßig. Also in Urlaub fahren oder mal schön essen gehen oder ins Kino gehen. Das macht man nicht regelmäßig. Das macht man auch nicht täglich. Sondern der Luxus, der ist unregelmäßig. Alles, was wir nötig haben zum Leben, das machen wir regelmäßig. Und das Erste, was sie für ihr geistliches Leben brauchten, das war die Lehre der Apostel. Also das war's. Sie kannten Jesus, sie waren jetzt mit ihm in ihrem Leben verbunden, aber sie wollten ihn besser kennenlernen. Die Beziehung zu Jesus war das A und das O und deshalb fragten sie den Aposteln, also den Jüngern von Jesus, Löcher in den Bauch. Erzähl mal, erzähl, sag, was hat er gesagt, was hat er getan? Und die Apostel haben immer und immer wieder erzählt. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. 3 Jahre lang hatten sie ihn gehört, hatten mit ihm diskutiert und jetzt erzählten sie alles haarklein. Und das, was sie erzählt haben, das haben wir weitgehend in den Evangelien dokumentiert. Genau das ist es. Also sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, heißt Bibellesen, Bibelstudium, das ist das, wo das beständig bleiben in der Lehre der Apostel passiert. Absolut notwendig, zumindest damals bei den ersten Christen und ich glaube auch bei uns. Das ist nämlich nicht theoretisches Wissen anhäufen, weil wir Vertrauen zu Jesus haben, weil wir ihn kennen, weil wir diese Liebesbeziehung schätzen und weil wir uns wünschen, dass diese Liebesbeziehung stärker wird und solider wird und wächst. Deshalb wollen wir mehr von ihm erfahren, wollen ihn besser, tiefer verstehen, kennenlernen. Verstehst du, das ist das A und das O. Deshalb ist Bibellesen, Bibelstudium für die geistliche Gesundheit eines Menschen, der Jesus nachfolgt, A und O, Anfang und Ende. Sie taten es gemeinsam. Also damals gab es ja noch nicht das Neue Testament. Aber auch heute ist es wichtig, dass wir nicht nur alleine in der Bibel lesen, sondern auch gemeinsam mit anderen und uns dabei helfen können. Es ist gut, dass wir YouTube nutzen können, um hier ein Bible Study zu machen und ich dir quasi erzählen kann, was mir beim Bibellesen wichtig geworden ist. Das soll dir Appetit machen, dich dazu anregen, mehr darin zu lesen. Aber es ist eben nicht die Endstation. So eine Bible Study mit Pastor Hardy einmal die Woche, das ist zu wenig. Und deswegen suche ich nach Möglichkeiten, mich mit der Bibel zu beschäftigen, sowohl alleine wie auch im Gespräch mit anderen. Wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Hauskreise, in denen Menschen die Bibel zusammen lesen und zu denen ich herzlich einlade, auch dich. Wer die Bibel als Autorität anerkennt und sorgfältig mit ihr sich beschäftigt, der wird bereichert. Und in dem Gespräch merkt man dann plötzlich, wie können wir das auf unser Leben anwenden? Deswegen brauchen wir die Beschäftigung mit der Bibel. Deswegen brauchen wir übrigens auch den Gottesdienst. Auch da geht es ja darum zu hören, wie einer die Bibel auslegt, wie er sie auf sein Leben anwendet und sich dann anschließend darüber Gedanken zu machen. Also die Bibel ist unser Grundnahrungsmittel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das zweite ist das Gebet und das Brotbrechen und die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft ist eigentlich das zweite, und zwar in doppelter Hinsicht, nämlich einmal die Gemeinschaft mit Gott, das ist das Gebet, und das ist wirklich ein Gespräch. Das Spannende ist ja, dass die ersten Christen sowohl das spontane Gebet kannten, dass sie also für eine Situation beteten, aber auch, dass wir immer wieder lesen, dass sie zum Beten in den Tempel gingen. Das heißt, dass sie die regelmäßigen Gebetszeiten der jüdischen Gemeinde einhielten. Die haben ja nicht gesagt, wir treten jetzt aus dem Judentum aus und werden jetzt Christen. Der Name, der kam ja viel später, das lesen wir auch noch in der Apostelgeschichte auf. Sondern sie sagten, wir sind Juden und wir glauben an Jesus, den Messias des jüdischen Volkes. Und natürlich haben sie die guten Übungen in der jüdischen Gemeinde, nämlich das regelmäßige gemeinsame Gebet, fortgesetzt. Sie sind täglich miteinander in den Tempel gegangen, haben Psalmen gesungen, haben Gott gelobt, haben miteinander persönliche Gebete gesprochen. Und dieses Gespräch mit Gott stärkte ihre Seele, stärkte ihren Glauben. Aber zur Gemeinschaft gehörte dann eben auch miteinander Gemeinschaft haben. Und das ereignete sich bei ihnen vor allen Dingen beim gemeinsamen Essen und Trinken. Also sie aßen in Häusern zusammen, sie teilten miteinander, was die Leute mitbrachten zum Essen. Und immer schon gehörte zur Gemeinschaft der Christen Nahrungsaufnahme dazu. Natürlich auch, um satt zu werden, aber es war mehr. Es war quasi etwas in der Mitte, mit dem man sich beschäftigte und man aß und trank und unterhielt sich. Und die ersten Christen liebten Gott so sehr, dass sie täglich Gemeinschaft hatten mit ihm und auch mit ihren Geschwistern. Diese Mahlzeiten waren also voller Jubel, heißt es hier ausdrücklich, dass Gott sich ihnen schenkte. Diese Mahlzeiten gingen über dann in die Mahlfeier, das heißt ins Abendmahl. Also die Mahlzeit, die Jesus mit seinen Jüngern am Abend vor seiner Kreuzigung gefeiert hatte, die uns daran erinnert, dass Jesus sein Leib und sein Blut gegeben hat, um uns zu erlösen. Das ging immer ineinander über. Also sie aßen zusammen und dann feierten sie auch das Abendmahl. Es wurde Brot gebrochen, es wurde der Kelch gereicht und gesagt, mein Blut und mein Leib, mein Leben für dich gegeben. Das ging in der ersten Gemeinde ineinander über. Sie unterschieden das sicherlich äußerlich, aber es war miteinander verbunden. Und wir brauchen dieses Mahl des Herrn auch ganz regelmäßig. Das ist ein Kennzeichen, das finde ich ganz besonders. Wir wissen ja nicht, was für Lieder die damals gesungen haben. Also ich vermute, es waren Psalmen von David, die quasi, die hatten ja nichts Eigenes zum Anfang, die also quasi mit Musik unterlegt waren und die sie dann gesungen haben. Aber das, was wir wissen, ist, dass sie von Anfang an ihren Besitz miteinander teilten. Hier heißt es ausdrücklich, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie je nachdem jemand Not hatte. Das hier heißt, sie haben nicht alles verkauft. Sie mussten ja auch irgendwo wovon leben, also ihren Broterwerb quasi bestreiten. Aber sie kümmerten sich um alle, die in der Gemeinde waren. Und da waren viele von auswärts, die zu einem Fest in Jerusalem waren und die dann ergriffen waren von diesem Pfingsterlebnis und die dann einfach da geblieben waren. Oder auch Leute, die im Alter nach Jerusalem gekommen waren, um in Jerusalem zu sterben und deren Rücklagen plötzlich aufgebraucht waren und die nichts weiter mehr hatten. Und so erkannte die Gemeinde eine Versorgungsnotwendigkeit. Sie betrachteten ihr Eigentum nicht mehr als Eigentum. Alles, was ich bin und habe, gehört Gott. Das war ihre These. Und versteht ihr, das war die ganz praktische Seite ihrer Bekehrung. Das war eine Grundrichtungsänderung im Leben, dass sie nicht mehr sagten, ich, meiner, mir, mich, sondern dass sie sagten, alles, was ich bin und habe, gehört Gott. Und jetzt frage ich, was mache ich mit deinem Eigentum, Gott? Was machen wir mit deinem Eigentum? Und so setze die Verwaltung des Eigentums Gottes ein. Diese Erneuerung der Einstellung zum Besitz war das wichtigste Kennzeichen der ersten Gemeinde, über das man auch in Jerusalem viel redete. Sie teilten nach Notwendigkeit. Und ich glaube, dass wir das heute in unserer Zeit, die vom Egoismus und von der Habgier über die Maßen gekennzeichnet ist, wo man die Nächstenliebe gerne dem Sozialstaat überträgt und verstaatlichen lässt und nichts mehr damit zu tun haben möchte, dass wir auch in Zukunft genau damit zu tun haben werden. Also diesem Kennzeichen der ersten Gemeinde. Und wo wir sagen, ja, im Staat funktioniert es doch nicht mehr, wir kümmern uns selber. Und daran wird man Gemeinden erkennen, dass Jesus der Herr ist und dass sie auch ihren Besitz miteinander teilen, nach der Notwendigkeit, je nachdem, wie es einer notwendig hatte. Was für ein neu geprägtes Leben. Nun hören wir auch, dass auf der einen Seite Sympathie bei der Bevölkerung war und auf der anderen Seite Furcht. Sie spürten, da ist Gottes Wesen dabei, Heiligkeit. Sie merken, das ist nicht eine Modeerscheinung, das ist kein Strohfeuer, sondern das hat mit dem lebendigen Gott zu tun. Hier wagen die Leute ihre Existenz. Gott schafft, dass diese Gemeinde wächst, weil sie merken, die Leute drumherum, hier ist etwas anders. Die hatten kein Wachstumsprogramm, kein Gemeindeaufbauprogramm. Das, was sie hatten, war das Werk von Jesus. Und so ist es im Grunde heute auch noch. Jeder Einzelne, der dazukommt und verwandelt wird, ist ein Wunder, das Jesus schafft. Und damit rechne ich bis heute auch bei Ihnen und bei mir in der Gemeinde, dass Leute dazukommen und dass sich etwas verändert. Und diese veränderten Menschen sind dann die Boten der Liebe Gottes und laden wieder andere ein. Ich meine, das ist das Besondere der Tagebücher der Apostel. Dieser Blick auf die Veränderung, die Gott schenkt. Ich wünsche Ihnen das von Herzen, dass Sie selber von sich aus sagen können, Mensch, das ist bei mir eingeschlagen und im Grunde lebt es in mir weiter. Und ich wünsche dir, dass du darüber froh bist und diese Freude, dass die sich überträgt auf andere Menschen. Für heute grüße ich dich herzlich. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Mach's gut. Bis bald, dein Pastor Hardy.